Ja, für diejenigen, die es nicht wissen, ich komme hier nur ein paar Straßen höher aus Ehrlich, wohne hier seit Ende 80er Jahren, wir haben da gebaut und bin bei Open Doors als Referent unterwegs. Deshalb bin ich sehr selten in Neuwied in den Gemeinden, meistens bin ich irgendwo im Süden oder im Norden, je nachdem, wo die Termine liegen. Aber danke, dass ich heute Morgen hier sein darf. Wenn wir die PowerPoint starten, dann könnten wir schon die erste Folie sehen. Genau. Im Novembermonat haben wir den weltweiten Gebetstag und den mache ich dann komplett seit, ja, in Köln war ich schon Mitte Oktober mit dem weltweiten Gebetstag und heute bei euch hier auch die beiden Länder Eritrea und Indien und später werden wir nochmal zusammen beten können für euch als Gemeinde, für Neuwied, dass Gott hier Erweckung schenkt bzw. am Wirken ist. Ja, unseren Weltverfolgungsindex aus Open Doors geben wir seit über 20 Jahren heraus, genau gesagt 25 und seit 22 nutzen wir ihn auch für ganz Europa, damit Menschen informiert sind, wie es den verfolgten Christen weltweit geht. Und deshalb, ihr seht hier diese Rangliste. Und ja, an dieser Rangliste für die Öffentlichkeit sind es 50 Länder, bei uns sind es etwas mehr, ein paar und 70 als Mitarbeiter, wo wir das Ganze immer wieder vor Augen haben, wie geht es den Christen in diesen verfolgten Ländern. Du, ich glaube, der hat schwach die Batterie, der leuchtet bei mir rot und blinkt. Ah ja, jetzt geht das. Das sind die ersten 20 Länder, wo die Verfolgung am schlimmsten ist und wo wir immer wieder Nachrichten kriegen, wie es den verfolgten Christen geht. Das könnt ihr gerne auch tun, wenn ihr dann auf unsere Homepage geht, dann findet ihr auch diese Information. Unsere Vision aus Open Doors ist, wir wollen die Gemeinde Jesu inmitten von Verfolgung ausrüsten und stärken, ihren Glauben zu leben und sie darin unterstützen, Menschen zu Jüngern zu machen. Und dieses abgebrochene Kreuz, das kommt aus dem Irak, wo Christen eben vor 9, 8 Jahren enorm stark verfolgt wurden, aber auch jetzt werden sie von der Regierung nicht unterstützt. Und das ist das, was uns immer wieder neu bewegt. Das sind die betroffenen Lebensbereiche, wo wir in den 50 Ländern immer wieder recherchieren, gerade Privatleben, Familienleben, gesellschaftliches Leben, Leben im Staat, kirchliches Leben und wie oft kommt physische Gewalt vor, wie oft werden Menschen misshandelt, ins Gefängnis gesteckt beziehungsweise auch umgebracht. Und anhand von diesen 6 Kriterien entsteht dann diese Skala-Liste, wo die Punkte bekommen jedes Land und dementsprechend ist zum Beispiel Nordkorea seit letztem Jahr wieder auf dem Platz Nummer 1. Die Ausnahme war letztes Jahr Afghanistan, aber danach eben Nordkorea war schon vor über 20 Jahren auf dem Platz Nummer 1. Ja, was ist im letzten Jahr geschehen? Was hat sich in der verfolgten Welt verändert? Der Erhebungsraum ist immer Oktober, zum Beispiel 2020 oder 22, je nachdem, und dann werden die Daten verarbeitet. Und wenn wir auf das letzte Jahr zurückschauen, auf das Jahr 22, dann war die Gewalt in Subsahara-Afrika wieder mit einem Höchststand. Nämlich, wenn ich schaue, weltweit wurden 7.400 Christen ermordet, dann waren das in Subsahara, sprich Nigeria und ein paar Länder mehr, die in diesem Streifen der Subsahara sind, über 5.000 Menschen ermordet. Und das sind immer wieder hohe Zahlen. Da sind meistens die 3 Gruppierungen unterwegs. Das ist El-Shabaab, Boko Haram und Fulani-Hirten. Und sie löschen viele christliche Dörfer komplett aus. Und das ist wirklich brutal. Aber die Regierung schaut weg und tut einfach nichts. China war auch schon auch letztes Jahr in der Meldung, hat die größte Kontrolle mittlerweile, obwohl China ein sehr entwickeltes Land ist, was Industrie betrifft und vieles mehr, aber es werden viele Gemeinden immer wieder geschlossen. Wenn ich zurückschaue auf die letzten 10 Jahre, waren das über 20.000. die geschlossen worden sind. Allein auch von der Drei-Selbst-Kirche, die von der chinesischen Regierung eigentlich anerkannt ist und ganz offiziell im Land ist. Auch da werden Kirchen geschlossen, Plakaten angebracht, dass sie dann eben die Partei vom Xi unterstützen sollen. Und das größte Problem ist, wir haben mehr Christen im Land als Parteimitglieder. Und das ist das Positive, ja. Wir haben mehr Christen als Parteimitglieder. Ihr habt richtig gehört. Und das ist das, was Xi gar nicht gefällt und der kommunistische Partei. Und deshalb gehen sie rigorös gegen die Kirchen vor allem gegen die Freikirchen. Zum Beispiel die sämtlichen Plattformen von Freikirchen wurden gelöscht. Die dürfen offiziell online nichts posten. Oder ein einfaches Beispiel, wenn ein Buchhändler eine Bibel an jemand von den Chinesen verkauft, droht ihn mindestens 6 Jahre Haft und mehr. Und das können wir eigentlich hier aus Deutschland, aus dem Westen nicht verstehen. Aber das ist die Realität, obwohl China die meisten Bibeln druckt, weltweit. Auf Business-Ebene, ne? Die verdienen damit Geld. Diese Bibeln werden weltweit versandt, aber ihre Staatsangehörige dürfen keine Bibel haben. Und ich könnte euch noch viel mehr Geschichten erzählen, aber das ist die Situation. Über 100 Länder kaufen die Überwachungstechnik in China ein und setzen sie gegen die Christen. Über 100 Länder. Und das sind Informationen, die eigentlich in der Öffentlichkeit nie bekommt, aber das ist leider die Realität und das ist das, was mich sehr, sehr bewegt. Afghanistan, die Situation ist sehr unübersichtlich. Wir hatten doch letztes Jahr Afghanistan auf dem Platz Nummer 1, weil Taliban die Herrschaft übernommen hatten. Aber Gott hat dafür gesorgt, dass die so viele Probleme bekamen letztes Jahr, dass Afghanistan nach einem Jahr auf dem Platz Nummer 9 ist. Warum? Es gab Erdbeben, gerade an der Grenze zu Pakistan. Es gab Überschwemmungen, es gab Trockenheit, es gab alles. Und deshalb haben Taliban als Regierung so viele Probleme bekommen, dass sie eigentlich um die Christen sich gar nicht kümmern können. Und die Christen befinden sich unter dem Radar, die wissen, wie man sich bewegt, was man macht. Und deshalb ist die Situation sehr unübersichtlich. Zurzeit sind über 100.000 Afghanen, die aus Pakistan abgeschoben werden. Deutschland hat jetzt zugesagt, die Tage, dass sie einen Teil übernehmen werden. England wollte auch einen Teil übernehmen, weil wenn sie nach Afghanistan abgeschoben werden, ist es für die Christen ein 100%er Tod. Und deshalb ist es wichtig, dass wir dafür beten, dass das nicht geschieht und vor allem auch die Nachbarländer Tadschikistan, Turkmenistan, die neben Pakistan sind, die sind auch arm dran wirtschaftlich und die wollen ihre Flüchtlinge, die aus Afghanistan gekommen sind, auch abschieben. Deshalb ist mein Gebet, dass Gott es nicht zulässt, dass sie lieber in andere Länder kommen, weil sonst droht ihnen dann eben 100% der Tod. Wenn du weiter mit der Enter machst, bis die Fernbedienung kommt, funktioniert nicht? Okay. Dann pass mal auf, dann gebe ich mir meinen. Ihr müsst nur den umtauschen, den Stick. So. Damit wir ungestört weitermachen können. So. Du ziehst ihn raus, diesen? Ja, das ist der. Ja.
Oh, okay. Ich hatte keine Batterie.
Ja, ist kein Problem. Dann machen wir meinen rein. So. Jetzt hoffe ich, dass das funktioniert. Jawohl, es funktioniert. Das sind die Dienstbereiche, die ich einfach als Beispiel abgebildet habe, was wir alles machen. Das Wichtigste ist das Gebet und das Nächste ist dann eben Bestand und Beistand und Ermutigung. Gerade Frauen, wo oft Männer als Leiter, als Pastoren ermordet werden und oft haben diese Familie viele Kinder, meistens zwischen 4 und 9 und die brauchen schnelle Hilfe oder Nothilfe in solchen Ländern wie Syrien, Irak, Jemen und Palästina. Mehr. Waisen-Traumahilfe, das sind meistens Länder wie Mexiko, Kolumbien, wo wir Kinderheime haben, weil da oft beide Eltern ermordet werden und diese Kinder brauchen Bildung, brauchen dann Ernährung und vieles mehr. Hilfe zur Selbsthilfe, das ist im Dorf Malula in Syrien, was aramäisch sprechend ist. Bibeln in unterschiedlicher Art und Weise, in der gedruckten Form, aber auch online, beziehungsweise auch auf Sticks. Wir versuchen einfach, alles denen zur Verfügung zu stellen, dass auch Analphabeten was hören können. Und natürlich Schulungen, wie man mit Verfolgung umgeht, das ist ganz, ganz wichtig. Und es sind je nach dem Länderbedarf noch viel mehr. So. Und das ist der Text für den heutigen Morgen, den habe ich aus Jakobusbrief ausgesucht, Kapitel 1. Jakobus war doch der Bruder des Herrn oder Halbbruder und zugleich einer von den Ältesten in Jerusalem. Und nach der Neue Genfer Übersetzung schreibt er ab 2. Vers, Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt die Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Ich finde diesen Text sehr, sehr bemerkenswert. Einmal sagt Jakobus nach dem Gruß vom ersten Vers, es ist ein Grund zur Freude, dass ihr Schwierigkeiten unterschiedlicher Art habt. Schwierigkeiten, Prüfungen, je nachdem, wie man es aus dem Griechischen übersetzt. Was sind Schwierigkeiten in deinem und in meinem Leben? Es kann ein Verlust von einem lieben Menschen sein, mit dem man vielleicht 30, 40 oder 60 Jahren zusammengelebt hat. Es kann vielleicht was anderes sein, eine Diagnose Krebs oder was anderes, wo man merkt einfach, wow, damit komme ich nicht klar. Und es kann auch Verfolgung sein. Und deshalb wundere ich mich, dass Jakobus, der Älteste aus der ersten Gemeinde in Jerusalem, sagt, es ist ein Grund zur Freude, wenn du solche Schwierigkeiten hast oder Prüfungen. Ich frage mich, wie kommt Jakobus dazu? Wisst ihr, wenn man weiß, aus welcher Situation Jakobus diesen Brief schreibt, dann stellt man fest, dass irgendwann Anfang 40er Jahre, nachdem Jesus gegen den Himmel gefahren ist sozusagen, Auferstehung erlebt hat, begann Verfolgung in Jerusalem. Und die erste Gemeinde in Jerusalem wurde in den 40er Jahren schon verfolgt. Und er schreibt aus der Praxis der Verfolgung, es ist ein Grund zur Freude. Wir im Westen können das nicht nachvollziehen. Wenn ich unterwegs bin, ich war jetzt nach Ostern dieses Jahr in Burkina Faso, ein Land, wo starke Armut ist, starke Verfolgung, viele Christen werden umgebracht. Politisch ist das Land sehr, sehr unstabil. Und wenn wir begegnen diesen ehemaligen Fulanis, davon gibt es über 300 Leute, die früher Muslime waren, waren radikal und jetzt dienen sie Jesus. Und dann sagen sie uns, es ist ein Grund zur Freude, dass wir für Jesus, für den Herrn der Welt leiden dürfen. Es ist für sie eine Ehre. Können wir nicht nachvollziehen. Aber es ist für sie die Realität, ihr Lieben. Und es ist das, was mich immer wieder neu bewegt. Und wenn ich schaue hier auf diesen Text, wachse durch die schwierigen Zeiten. Ist es möglich, durch schwierige Zeiten zu wachsen? Ich würde sagen, ja. Denn in der Not zieht Jesus uns näher zu sich. Und da leben wir in einer ganz speziellen Abhängigkeit von ihm. Wenn ich auf einmal krank bin und merke, diese Krankheit ist eigentlich unheilbar, es treibt mich zu Jesus. Und da wird meine Beziehung gestärkt. Oder wenn ich schaue auf Jesus, als Jesus, ich war schon öfters in Jerusalem und immer wieder, wenn ich in diesem Garten Gethsemane bin, wo dicke Olivenbäume da sind, da denke ich immer wieder an die Stelle und er ging mit seinen Jüngern, kniete sich nieder und betete zu seinem Vater, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und was passierte bei dieser Szene? Dreimal geht Jesus zu seinen Jüngern, rüttelt sie wach, weil sie am Schlafen waren und sagt, betet mit mir, kämpft mit mir. Dreimal lassen sie Jesus alleine hängen. Und dann irgendwann kommen die Soldaten, verhaften ihn, er geht den Weg des Leidens, sozusagen den Leidensweg. In Jerusalem nennt man den heute Via Dolorosa. Und irgendwann nach einem Tag bleibt er am Kreuz von Golgatha hängen und stirbt für die Sünde der Welt. In der Verlassenheit seines Vaters. Jesus war doch der Sohn Gottes und zugleich Menschensohn. Und wenn ich auf diese Situation schaue, dann war er einer von den Menschen, der die schwierigste Zeit seines Lebens erlebt hatte. Er musste durch den Punkt Null hindurch, um die ganze Welt zu retten. Und sein Vater wandte sich ab, weil er nicht zusehen konnte, wie sein Sohn stirbt. Und deshalb ist Jesus für mich ein großes Vorbild. Er ist den schwierigsten Weg seines Lebens gegangen, um für dich und mich zu sterben. Und das ist das eine. Wenn ich schaue dann eben auf die Männer und Frauen aus dem Alten und Neuen Testament, Allein wenn wir auf die 12 Jünger schauen, 11 davon sind des unnatürlichen Todes gestorben, weil sie für Jesus, für den Glauben umgebracht worden sind. Und Jesus sagte zu uns, ich wurde verfolgt, ihr werdet auch verfolgt werden. Und deshalb sind nur wir hier im Westen noch privilegiert und leben in Frieden, weil wir Religionsfreiheit haben und die wird nicht nur auf dem Papier geduldet, sondern die wird gelebt. Noch wird sie gelebt. Und deshalb können wir dafür dankbar sein, weil du gesagt hast, Karin, Gnade. Und das ist wirklich Gnade. Schwachsen durch schwierige Zeiten, wenn ich zurückschaue auf meine Zeit, ich bin doch in Zentralasien geboren, genau gesagt in Kasachstan, und habe sehr schnell gemerkt, wir haben Deutsch zu Hause gesprochen, Mutterseite war ich schwäbisch geprägt, Vaterseite ostfriesisch, wir haben beides als kleine Kinder gesprochen. Irgendwann mit dem 7. Lebensjahr, wo ich zur Schule ging, musste ich Russisch lernen in der Schule, bei den Nachbarn sozusagen, oder in der Schule, und habe gemerkt, wow, du passt gar nicht hier rein, du bist im falschen Land geboren. Weil nämlich wir Deutsch gesprochen hatten und waren in einer christlichen Familie verwurzelt. Und da war ich doppelter Staatsfeind bei den Kommunisten. Nämlich wenn du Christ warst und dazu noch ein Deutscher, war das nicht einfach. Immer wieder hat man versucht, beim Politunterricht in der Schule schon von klein auf, von der ersten Klasse, mir einzutriften, es gibt keinen Gott. Weil Kommunisten Atheisten sind. Ihr Lieben, und dann später, wo ich erwachsen war, musste ich ins Militär bei den Russen. Aber auch da gab es Probleme. Ich weiß, ich war in Kaukasus einen Monat in einer Ausbildungsstätte. Und nach einem Monat mit aufgeriebenen Füßen haben sie erfahren, oder ich habe ihnen gesagt, dass ich Christ bin. Ich habe das schon früher gesagt. Aber nach einem Monat haben sie mich dann verfrachtet in eine Hochschule von Piloten, um mich noch mehr physisch und psychisch unter Druck zu setzen. Und ich habe gelernt einfach in dieser Zeit, in diesen 2 Monaten, es waren damals 2 Monate, und dann wurde ich als Verbrecher nach Hause geschickt mit roten 3 Jahre Haft, ne? Weil ich eben der kommunistischen Partei nicht treu war, indem ich gesagt habe, ich verehre Gott mehr als kommunistische Partei. Und das war genügend, dass man mich als Verbrecher dann in Begleitung vom Militär nach Hause geschickt hat und die wollten mich ins Knast schicken. Aber Gott hat es anders ausgeführt. Nach 4 Monaten sollte ich erst nach Afghanistan. Ich habe gebetet, Herr, wende es ab. Ich weiß, da kommst du nicht mehr am Leben zurück. Und dann passierte auch wirklich ein Wunder, weil Gott einfach zu mir gesprochen hat. Und ich kam dann irgendwann an die chinesische Grenze und musste nochmal 24 oder 25 Monaten da verbringen. Auch da hatte ich enormen Druck. Und ich habe gelernt in dieser Situation, in dieser schwierigen Situation, wo ich manchmal nicht wusste, was mir morgen begegnet, einfach bei Jesus zu fragen, Jesus, was willst du mir durch diese Situation beibringen? Und das hat mir geholfen, einfach diesen Blickwechsel von den Schwierigkeiten weg auf Jesus hin. Und das hat mein Leben enorm verändert. Es hat verändert auch mein Gebetsleben. Und wie gesagt, ich wusste manchmal nicht, was es morgen sein wird, aber ich habe gelernt zu wissen, es ist möglich, in schwierigen Zeiten auf Jesus zu vertrauen. Weil ich in vergangenen Jahren sehr viel mit Jesus erlebt hatte. Ich war in der Jugendgruppe sehr aktiv, in einer freien Gemeinde. Und deshalb hatte auch viel mit Geheimdienst zu tun, mit Überwachung und vielem mehr. Mit Angeboten für sie zu arbeiten, habe ich gesagt, das kommt nicht in Frage. Ich bin Jesus treu und nicht der kommunistische Partei. Und ihr Lieben, das hat mein Leben enorm geprägt. Und deshalb ist es mir bewusst, dass jede Schwierigkeit, die in dein und mein Leben kommt, ist dafür da, um dich und mich zu verändern. Und deshalb lasst uns immer wieder neu auf Jesus schauen. Genauso wie die verfolgte Christen es tun. Das ist das eine. Das andere ist, wachse durch die schwierigen Zeiten, war das Erste. Das Zweite ist, wachse durch das Vertrauen. Ich bin mir dessen bewusst, dass du und ich in diesem Alltag als Christen nie ohne Jesus unterwegs sind. Manchmal sind die Schwierigkeiten so hoch vor unseren Augen, vor unserer Psyche, dass wir Jesu Nähe gar nicht merken und spüren. Und deshalb denken wir, Jesus ist nicht da, aber er ist immer da. Seine Gegenwart ist da, nämlich hier bei Jakobus. Der letzte Vers, den wir gelesen haben, ist doch eigentlich eine Verheißung. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Ihr Lieben, wir sind Töchter und Söhne Gottes, ja, aber wir sind noch immer fähig zu sündigen. Und das muss uns immer wieder neu bewusst sein. Und deshalb ist es wichtig, dass wir in allen Lebenslagen, die gut oder weniger gut sind, einfach auf ihn vertrauen. Und Vertrauen bedeutet eigentlich, ich nehme Jesus ernst. Und ich will mit ihm unterwegs sein. Und ich vertraue ihm auch Kleinigkeiten. Ich bete nicht nur für große Dinge, sondern auch für kleine Dinge in meinem Alltag. Dass ich einfach für andere Menschen da sein kann. Dass ich, wenn ich nicht Christen begegne, ein freundliches Lächeln auf meinem Gesicht habe. Und dass sie merken, ich habe eine Alternative, die keinen Ersatz benötigt. Nämlich, wenn wir schauen in die ganze Weltreligion, die wir haben, weltweit, jede Religion sucht immer wieder nach einer neuen Alternative. Wir haben die echte Alternative, die keinen Ersatz benötigt. Wir haben Jesus. Und deshalb lasst uns auch in kleinen Dingen auf ihn vertrauen, ihm treu bleiben. Und in manchen Situationen benötigen wir ein blindes Vertrauen. Und das fällt uns Deutschen schwer. Ich weiß nicht, wie ihr gestrickt seid, aber ich merke immer wieder, von klein auf versuchen wir, unser Leben zu managen. Ich finde es gut. Welche Schule besuche ich? Welchen Beruf erlerne ich? Welchen Partner wähle ich? Wo arbeite ich? Was mache ich aus dem, was vorhanden ist? Wo kann ich noch mal mehr mich investieren im Berufsleben? Es sind alles gute Eigenschaften. Aber manchmal kommt eine Situation, die wir nicht planen können. Zum Beispiel Diagnose Krankheit. Und da müssen wir lernen, auf Jesus zu vertrauen und es ihm abgeben. Es fällt uns manchmal schwer, wenn wir merken, ich kann es nicht, aber wissen, er kann's. Und deshalb lasst uns immer wieder neu dieses blinde Vertrauen auf Jesus anwenden. Oh, blindes Vertrauen ist leicht gesagt, aber eigentlich heißt es, ich liefere ihm mich komplett aus. Und das fällt uns schwer. Und deshalb mache ich dir heute Morgen Mut, lasst uns wachsen durch Vertrauen. Vertrauen ist eine geistliche Eigenschaft. Geduld ist auch eine geistliche Eigenschaft. Nämlich, wenn ich vertraue, dann lerne ich auch, geduldig zu sein. Und so wie Manfred Siebald singt, Herr, schenk mir Geduld, aber bitte sofort. Gell? Da erwischen wir uns immer wieder. Wir wollen es sofort haben. Ne? Das ist auch ein Trend von der jungen Generation heute bei uns im Land. Wir wollen alles sofort haben. Aber es ist nicht immer möglich, alles sofort zu haben. Deshalb muss man lernen, geduldig zu sein. Und wenn ich zurückschaue auf die zwei letzten Jahre, wo wir Corona verbracht hatten, 2021, sogar fast drei waren das, da mussten wir lernen, geduldig Masken zu tragen. Sonst würde uns keiner dazu zwingen. Aber wir mussten es lernen. Lieben, und deshalb lasst uns lernen, eben nicht zappelig zu werden. Wenn eine Situation in meinen Alltag hineinkommt, über die ich nicht entscheiden kann, die ich einfach nie annehmen muss, ne? Lasst uns Vertrauen und Geduld in einem Doppelpack verwenden. Und wisst ihr, wenn wir lernen, auf Gott zu vertrauen, geduldig zu sein, dann kommt das Dritte in unser Leben. Wir bekommen Hoffnung und Erfüllung. Und da kommt diese Freude automatisch hoch, die wir mit Jesus leben und erleben in unserem Alltag, im Berufsleben, in der Nachbarschaft, überall. Und deshalb lasst uns lernen, wachsen durch das Vertrauen. Und das Dritte ist, wachsen durch die Freude. Das, was eigentlich Jakobus als erstes nennt. Wie komme ich dazu? Wie kann man durch die Freude wachsen? Wenn ich schaue zum Beispiel auf Paulus und Petrus, die waren unterwegs in der Apostelgeschichte und dann lesen wir, sie evangelisieren, werden von den strengen Sadduzäern und Pharisäern erwischt, werden dann durch die Römer ins Gefängnis gesteckt, in das letzte Zimmer heißt es, so dass sogar man ihre Beine dann festgeschnallt hat, weil sie eben so starke Verbrecher waren. Sie kriegen davor 39 Hebe, beide wurden ausgepeitscht und kurz vor Mitternacht beginnen die beiden, Paulus und Silas, genau, nicht Petrus, Paulus und Silas, beginnen Lobpreis zu machen. Ne? Kurz vor Mitternacht. Und dann kommt das Erdbeben und die Geschichte der Kerkermeister, der Personalaufpasser sozusagen, will sich das Leben nehmen. Und Gott tut durch sie Wunder. Und am nächsten Morgen wollen die Römer sie heimlich entlassen. Und Paulus sagte, nicht mit mir. So nicht. Ihr müsst schon euch wenigstens entschuldigen. Ne? Und das haben sie auch getan. Aber ich frage mich, Paulus und Silas, die bekommen diese Freude zum Lobpreis in der Mitternacht. Wo nimmt die Kraft her? Die Antwort ist, sie hatten davor viel mit Jesus erlebt. Und sie zehren aus dem, was sie mit Jesus erlebt hatten und stehen in der Gegenwart Jesu und dürfen Lobpreis machen im Gefängnis. Und das ist für mich so ein Symbolbild, wo wir von ihnen lernen können. Zurückschauen, was wir erlebt haben. In der Gegenwart Jesu stehen, egal welche Situation mir begegnet, im Wissen, er wird für mich sorgen. Und deshalb lasst uns wachsen durch die schwierigen Zeiten. Lasst uns wachsen durch das Vertrauen und lasst uns wachsen durch die Freude. Und das allerletzte ist nochmal Vertraue. Vertraue und nochmal Vertraue auf Jesus, egal wie deine Lebenslage ist. Amen. Ich möchte euch jetzt mitnehmen ich habe ein paar Bücher mitgebracht. Wenn ihr da Interesse habt, könnt ihr euch gerne bedienen. Das Kessel steht da dran und es sind auch ein paar Sachen, die zum Mitnehmen sind, einfach gratis. Weltweiter Gebetstag für verfolgte Christen in Eritrea. Eritrea ist eins der Länder, wo ungefähr so zur Hälfte Christen sind. Es kommt gleich in dem Clip, welche Christen es sind. Ich lasse den einfach abspielen und dann sage ich noch mal ein paar Sätze dazu, bevor wir dafür beten. Ne? Das ist die Situation in Eritrea und der Gideon, der uns das Zeugnis jetzt erzählt hat, wo wir sein Gesicht zeigen durften, weil er nicht mehr im Land ist. Nach 1,5 Jahren haben wir dieses Zeugnis aufgenommen. Danach war er noch mal 6-mal im Gefängnis. Zurzeit hat er das Land verlassen, befindet sich hier in Europa und deshalb können wir sein Gesicht zeigen. Aber es sind viele Hunderte von Christen im Gefängnis. Und die Gefängnisse in Eritrea sind dafür bekannt, dass sie entweder unterirdisch sind, es ist einfach ein Loch, wo alles zu ist und eine kleine Tür oder eine Klappe ist, wo sie dann eben sie raus oder reinschmeißen. Und es gibt auch sehr viele ganz normale Metallcontainer, die wir kennen am Transport von LKWs oder auf den Zügen. Und in diesen Metallcontainer werden die Menschen wie Tiere gehalten, gerade die Christen. Und oft ist es so, je nachdem, ob das im Süden oder Norden ist, am Tage ist es bis 50 Grad plus und nachts ist dann unter 0 Grad. Und sie werden einfach brutal misshandelt. Deshalb lasst uns beten für dieses Land. Das Gebet eines Menschen, der nach Gottes Willen lebt, hat große Kraft. Und deshalb lasst uns für diese Menschen in Eritrea beten. Das sind die Gebetsanliegen. Lasst uns vielleicht in Kleingrüppchen zusammenstellen, so 3 oder 4, und beten ganz bewusst. Und ich schließe dann ab. Okay? So, das nächste Land ist Indien. Indien ist doch sehr bekannt, dass da Religionsfreiheit herrscht, aber es ist leider nicht der Fall. Wenn wir schauen auf das Land, auf die Entwicklung, jedes Jahr kommen mindestens 1 Million Menschen zum Glauben an Jesus. Aus den unterschiedlichen Religionen, angefangen vom Hinduismus, Buddhismus, Minderheitsreligion, dann eben Islam. Der Anführer von der BJP, das ist eine der politischen Einrichtungen, die zurzeit schon im 8. oder 9. Jahr in der Regierung dran ist, ist Modi, der Ministerpräsident Modi. Und er hat 2017 gesagt, bis 2021 will er weder Muslime noch Christen im Land haben. Aber das wird er nie erreichen, weil wir dafür beten. Und deshalb hatten wir, ich glaube 2019, sogar knappe 2 Millionen, die zum Glauben an Jesus kamen. Zurzeit sind es um die 74 oder 76 Millionen Christen im Land, leben in der bitteren Armut. Und wenn ihr die Nachrichten richtig in Erinnerung habt, im Mai und Juni Monat dieses Jahres hat man in Manipur, das ist eine größere Stadt nördlich, 300 Gemeindehäuser zerstört, gerade durch die BJP, das sind die Hindu-Nationalisten. Und Hindu-Nationalisten sagen, ein Inder ist nur derjenige, der Hindu ist. Und deshalb schließen sie alle Christen aus und auch Muslime. Und deshalb lasst uns für dieses Land beten. Auch hier habe ich einen kurzen Clip mit den Infos. Ja, vielleicht ein paar Sätze zu Anti-Bekehrungsgesetze. In 11 Bundesstaaten, wo die BJP regiert, gibt es diese Gesetze. wenn jemand von Hindus zum Glauben kommt, dann muss derjenige, durch den er zum Glauben gekommen ist, bestraft werden. Und das ist sehr schwierig für die Christen, das Evangelium weiterzugeben und damit zu rechnen, ich kann jeden Tag verhaftet werden. Ne? Deshalb lasst uns für diese Situation beten. Auch hier habe ich jetzt nochmal die Gebetsanliegen. Herr, ich habe so viele Feinde und meine Gegner sind so zahlreich. So viele sagen über mich, Gott wird ihn nicht retten. Doch du, Herr, umgibst mich mit deinem Schutz, du bist meine Ehre und richtest mich wieder auf. Und in diesem Glauben lasst uns für diese Anliegen beten. Lasst uns einfach im Plenum jetzt beten, nicht in kleinen Gruppen, sondern mal im Plenum und dann feiern wir Abendmahl.